Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Schweizer Radio DRS 2 zur heutigen Kontextausgabe begrüßt Sie Hans-Jörg Schulz. Vor genau 70 Jahren, in der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember, war die sogenannte Reichskristallnacht. Die dort veranstalteten Pogrome waren eine vom nationalsozialistischen Regime organisierte und gelenkte Zerstörung von Leben und Einrichtungen der Juden im gesamten Deutschen Reich. Die Pogrome markierten den Übergang von der Diskriminierung und Ausgrenzung der deutschen Juden seit 1933 hin zur systematischen Verfolgung und Vernichtung, die knapp drei Jahre später in den Holocaust an den europäischen Juden mündete. Auch heute gibt es Judenhass und Antisemitismus, obwohl man dachte, nach diesem Epochenbruch des Holocaust werde so etwas ganz und gar verschwinden. Ein Antisemitismus, der speziell auch in einigen osteuropäischen Ländern markant auftritt. Mit dem Antisemitismus in Osteuropa will sich diese Sendung beschäftigen. Zu Gast bin ich dafür am Historischen Seminar der Universität Basel bei Heiko Haumann, Professor für osteuropäische und neuere allgemeine Geschichte. Herr Haumann, in Weißrussland, in Russland, in Ungarn, im Baltikum oder in Polen ist Antisemitismus durchaus politisch ja salonfähig. Warum denn ausgerechnet dort?
Man muss hier zunächst einmal unterscheiden zwischen Antisemitismus früher, also wenn Sie die Sendung hier zur Erinnerung an 1938 in Deutschland gestalten, dann glaube ich, sollte man zunächst mal sagen, dass es in dieser Form so etwas in Osteuropa damals nicht gegeben hat. Es hat sicher in einzelnen Ländern starke Diskriminierungen von Juden gegeben, vereinzelte Gewaltakte, aber es hat nirgendwo vom Staat organisierte systematische Verfolgung damals gegeben. Insofern ist heute eine ganz andere Situation, die nicht vergleichbar ist mit damals. Ich würde aber trotzdem auch sagen, die Aussage, Antisemitismus ist in Osteuropa salonfähig, ist mir persönlich zu pauschal. Salonfähig würde ja heißen, dass Antisemitismus von der Öffentlichkeit allgemein akzeptiert wird. Und das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Es gibt offenen Antisemitismus, aber es gibt auch immer wieder Reaktionen darauf, die ihn verurteilen.
Also salonfähig meine ich auch, dass es natürlich in der Öffentlichkeit vorkommt, ohne dass man jetzt dagegen vorgeht, dass es keine entsprechenden Gesetze gibt, dass es in den Medien vorkommt. Wir sollten es nachher vielleicht nochmal konkret auch an zwei Ländern diskutieren. Mich interessiert eben doch noch, es ist ja nicht, Sie haben schon erwähnt, nicht diese staatlich verordnete Judenfeindlichkeit. Was ist es denn für eine Form von Antisemitismus?
Wir stellen ja fest, dass die offenen Bekundungen von Judenfeindschaft erst nach dem Ende der sowjetischen Vorherrschaft und Ende des Kommunismus in Osteuropa aufgetreten sind. Und ich glaube, dass das sehr viel zu tun hat damit, dass diese Länder in eine Orientierungskrise geraten sind, oder die Menschen in diesen Ländern in eine Orientierungskrise geraten sind und dass hier nationalistische Gruppen zum Beispiel in diese Lücke hineingestoßen sind, um jetzt eine nationale Identität zu konstruieren und dabei den Antisemitismus benutzen. Formen sind eigentlich ganz ähnlich, wie wir sie auch kennen. Es gibt ja auch im Westen immer wieder antisemitische Bekundungen, Schmierereien an der Synagoge, Fenstereinwürfe, Friedhofsschändungen, Äußerungen in Zeitungen, Beleidigungen, die Suche nach Sündenböcken. Also das ist eigentlich relativ ähnlich, als wir es auch kennen.
Dieser Antisemitismus in der Zeit des Kommunismus ist ja kaum aufgefallen. Da ist er ziemlich unter dem Deckel gehalten worden. Was wir jetzt heute erleben, ist das so etwas wie ein christlicher Antijudaismus, der da durchkommt? Etwas, was aus den orthodoxen Kirchen herauskommt?
Ich glaube, hier muss man langfristige Prägungen und eher kurzfristige Wurzeln unterscheiden. Fangen wir mit den kurzfristigen an, denke ich auch, ja, der Antisemitismus ist in der Zeit der sowjetischen Herrschaft tabuisiert worden. Das finde ich eigentlich schon mal eine sehr interessante Erscheinung. Wenn man sich anschaut, nach der Revolution 1917 war an sich der Antisemitismus, wurde verurteilt, wurde bekämpft und zwar entschieden bekämpft, ganz stark, mehr als in allen anderen Ländern, weil es auch vom Marxismus her verdammungswürdig war. Und wir finden eigentlich einen Juden, eine Judenfeindschaft, dann vor allen Dingen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, beginnend in der Sowjetunion, dann auch in den anderen Ländern des sowjetischen Herrschaftsbereichs, entstanden wohl aus internen Machtkämpfen, aus der Furcht, dass Juden mit den Amerikanern, mit den Imperialisten zusammen eine internationale Verschwörung aufbauen könnten. Also hier kommen natürlich langfristige Klischees mit hinein. Es hat dann bei den internen Machtkämpfen immer wieder auch den Versuch gegeben, gerade Juden auszuschalten. Und das hat dazu geführt, einerseits diese internen Kämpfe, andererseits der Hintergrund vom Marxismus her, darf es eigentlich in einer sozialistischen Gesellschaft keinen Antisemitismus geben, dass er tabuisiert wurde. Und dadurch wurde diese Formen, die es gegeben hat, oder diese Denkweisen wurden nicht aufbereitet, nicht aufgearbeitet. Hinzu ein dritter Faktor vielleicht, dass in der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg immer der Sieg über die Nazis natürlich im Vordergrund stand und die Opfer sollten immer alle Menschen der Sowjetunion oder der anderen Länder sein und nicht nach irgendwelchen Ethnien oder Konfessionen unterteilt. Das wollte man verhindern. Insofern gab es keine spezielle Aufarbeitung der Judenvernichtung zum Beispiel. All dies hat dazu geführt, dass diese Formen, die sich erhalten haben, längerfristig unter dem Deckel gehalten wurden und da nur nach 1991 hochkam. Und hier müssen wir dann zu den längerfristigen Ursachen auch kommen, die eben unter dieser Oberfläche weiter gewirkt haben. Da ist sicher eine Wurzel der christliche Antijudaismus. Und ich würde nicht sagen, dass er in erster Linie von der orthodoxen Kirche kommt, sondern der Antijudaismus, christlich geprägt, ist aus dem Westen nach Osteuropa importiert worden. Das kann man sehr schön an der Geschichte Polens zum Beispiel sehen. Da kommen die ganzen Beschlüsse der römisch-katholischen Kirche dort zum Tragen und führen eben auch zu Prägungen, die dann zu Ritualmordvorwürfen, Hostien, Freveln und diesen ähnlichen Legenden geführt haben. Verschwörungstheorien, Jesus sei am Kreuz von den Juden hingerichtet worden und all diese Dinge mehr.
Sie haben es gerade schon erwähnt, heute dient Antisemitismus sehr gerne zu einer relativ schlichten Welterklärung auch, zu einer schlichten Sichtweise auf die Welt. Wenn wir das jetzt mal nehmen in Osteuropa, zum Beispiel Russland, woran könnten Juden heute in Russland schuld sein?
Wir finden diesen wirklich offenen und manifesten Antisemitismus in Russland, vor allen Dingen in den 90er Jahren bis zu Beginn jetzt um 2000 danach. Und hier ist es, glaube ich, ganz deutlich zu sehen, dass nationalistische Gruppierungen anknüpfen an ältere Formen vor der russischen Revolution von 1917. Juden sind an allem schuld, was schlecht ist. Und schlecht war die Wirtschaft, ist abwärts gegangen, massiv abwärts gegangen. Die sozialen Probleme haben sich dramatisch gesteigert. Und dafür hat man eben Sündenböcke gesucht und das waren eben ganz traditionell dann die Juden. Das hat sich inzwischen geändert. Russland, kann man ganz deutlich sehen, hat weniger diesen offenen Antisemitismus, diese Judenfeindschaft als bisher, seitdem die Wirtschaft besser geht. Und man muss natürlich auch sagen, leider, weil sie andere Sündenböcke gefunden haben, nämlich die Kaukasier, die Tschetschenen zum Beispiel.
Also es ist trotzdem interessant, immer wenn die Wirtschaft besser läuft, dann braucht man diese alten Sündenböcke nicht mehr. Die sozialen Abstiegsängste natürlich, die haben Sie erwähnt, daraus entstehen dann diese antijudaistischen Ressentiments. Das ist doch auch mal interessant, nochmal zu erörtern, warum eigentlich setzt man Juden immer gleich mit viel Geld?
Auch das ist eigentlich ein Import aus dem Westen gewesen, dass im frühen Mittelalter Juden aufgrund kanonischer Bestimmungen in die Geldgeschäfte hineingedrängt wurden, weil Christen keine Zinsen nehmen durften, ursprünglich nehmen sollten. Und das hat sich immer weiter fortgesetzt, sodass eine Tradition entstanden ist. Ja, Juden sind eben im Kreditgewerbe, in der Pfandleihe, sie geben Wucherzinsen und so weiter tätig, später dann im Bankwesen und man hat das verallgemeinert. Und wir finden dann gerade seit dem 18. Jahrhundert vor allen Dingen, 19. Jahrhundert verstärkt eine Tendenz, Juden mit Kapitalisten gleichzusetzen, weil verhältnismäßig viele Juden, weil sie in diese Geschäfte hineingedrängt worden waren, dort auch tätig waren. In Osteuropa war das eigentlich nicht so stark, weil hier diese Verbote nicht bestanden. Als Juden nach Osteuropa massenhaft gekommen sind seit dem 14. Jahrhundert, bestand dieses Zinsverbot für Christen in dieser Form nicht mehr. Sie waren dort auch in der Landwirtschaft, im Handwerk, in vielen Berufen beschäftigt, aber diese Idee, erster Linie sind sie geldgierige Wucherer, das ist mit importiert worden, hat sich gehalten bis heute.
Wie ist das mit der Aufnahme und Verarbeitung des Holocaust? Wir wissen ja, dass viele Osteuropäer ihre Leidensgeschichte so interpretieren, dass sie sagen, unter Stalin ist es viel schlimmer gewesen als unter Hitler. Ist das schon eine Relativierung des Holocaust? Heißt das, in den osteuropäischen Ländern wird er nicht so ernst genommen wie bei uns?
Ja, das ist wirklich ein ernstes Problem im Augenblick, wird viel diskutiert, auch öffentlich dort diskutiert. Man kann von einer gespaltenen Erinnerung sprechen, wobei ich sagen möchte, es ist eine inszenierte, gespaltene Erinnerung. Ich spreche von einem Kampf um die Erinnerung dort in diesen Ländern in Osteuropa. Denn es sind häufig, man muss sehr genau anschauen, wer bringt eigentlich diese Denkweise vor, dass die kommunistische Herrschaft, dass Stalin schlimmer gewesen sei als die Nazi-Herrschaft, als Hitler. Es sind sehr häufig Menschen oder Interessengruppen, die belastet sind durch die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Also konkretes Beispiel, in den baltischen Ländern geht es darum, dass Denkmäler zur Erinnerung an die sowjetischen Soldaten abgebaut werden oder zumindest verlegt werden, während zum Beispiel ein Denkmal für die Angehörigen der Waffen-SS aus diesen Ländern aufgestellt wird. Diese Waffen-SS-Leute haben gegen die Rote Armee gekämpft und muss das durchaus differenziert sehen. Nicht alle dabei sind Verbrecher, man muss das sicher differenzieren. Aber es heißt eben doch, wir sind eigentlich immer gegen die Kommunisten gewesen. Wir waren Opfer der Nazis, aber dann vor allen Dingen Opfer der Kommunisten. Und das führt natürlich indirekt und manchmal auch ganz offen dazu, dass jetzt die Nazi-Unterdrückung und die Verbrechen der Nazis geringer bewertet werden als die Verbrechen, die seitens der Sowjetherrschaft und der Besatzungsmacht getätigt wurden. Auf der anderen Seite leben in diesen Ländern ja noch sehr viele Leute, die die Nazi-Herrschaft erlebt haben, die auch Opfer waren und die durchaus auch gegen die Nazis gearbeitet haben. Und deshalb spreche ich von einer inszenierten, gespaltenen Erinnerung. Ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Erfolg wäre, auch in der Auseinandersetzung mit der Judenfeindschaft, wenn es gelingt, diese Polarisierung, diesen Gegensatz allmählich aufzulösen und zu sagen, beide Formen waren schlimm und haben Leid über die Menschen gebracht und man kann sie nicht miteinander und gegeneinander aufrechnen.
Sie hören Kontext mit einer Sendung über den Antisemitismus in Osteuropa und unser Experte ist heute der Basler Historiker Heiko Hermann. Hermann, lassen Sie uns doch den osteuropäischen Antisemitismus noch etwas konkreter anhand von zwei Ländern betrachten, die wir vorhin schon genannt haben und die wichtige Mitglieder in der EU auch sind, also Ungarn und Polen. Es gibt ein Beispiel, das mich irgendwie sehr beeindruckt hat, als vor einiger Zeit der ungarische Literaturnobelpreisträger Imre Kertész eine Wohnung in Berlin bezogen hat, sagte er, er ginge nach Berlin und ginge damit in eine Art Exil, weil in Budapest so ein offener Antisemitismus herrsche, so viele aggressive Nationalisten in den Medien völlig ohne Scheu auftreten könnten, dass es für ihn beinahe so ekelhaft sei wie in den späten 30er Jahren. Warum ausgerechnet Budapest? Budapest ist ja immerhin die Stadt mit der größten jüdischen Gemeinde in Osteuropa.
Ja, 50.000 heute, vor der Nazi-Zeit 500.000. Ja, auch das ist wirklich im Augenblick ein zentrales Problem in der Beschäftigung mit der Judenfeindschaft. Ich glaube, auch hier muss man unterscheiden zwischen langfristiger Traditionen, langfristigen Ursachen und der aktuellen Situation. Historisch ist Ungarn ein Sonderfall in der Entwicklung der jüdischen Bevölkerung in Osteuropa, eine relativ große Zuwanderung im 19. Jahrhundert nach dort, mit einem Bündnis zwischen einem Großteil der Juden in Ungarn und dem Adel. Man spricht allgemein von einer Symbiose. Und das hat sich auch gehalten, lange Zeit. Juden ging es dort sehr gut im Verhältnis wiederum zu anderen Ländern im 19. Jahrhundert. Es gibt Wissenschaftler, die sprechen von einem sogenannten Assimilationsvertrag. Also Juden werden als gleichberechtigte Mitglieder der ungarischen Gesellschaft anerkannt, wenn sie sich denn integrieren, assimilieren, also auch hier wieder ihre Kultur aufgeben und eben Teil der ungarischen Gesellschaft auch im Sinne einer Annäherung an deren Bräuche und Sitten und so weiter, Traditionen bilden. Das ist auch so geschehen. Das Interesse der Elite in Ungarn, des Hochadels, lag darin, dass ohne Beteiligung der Juden in der ungarischen Gesellschaft die Ungarn, die Magyaren, die Minderheit im damaligen Königreich Ungarn innerhalb des Habsburgerreichs gewesen wären, weil es sehr viele andere Minderheiten noch gegeben hat. Mit den Juden waren sie die Mehrheit. Als das dann nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr der Fall war, Ungarn war stark verkleinert worden als Ergebnis des Krieges, da hatten die ethnischen Ungarn die Mehrheit, waren die Juden nicht mehr nötig. Und dazu kam, dass es unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg eine Revolution, eine kommunistische Revolution gegeben hat, die blutig niedergeschlagen wurde und dafür wurden, man kann jetzt von uns sagen, natürlich die Juden verantwortlich gemacht. Und so hat sich hier auch ein neuer, eigentlich offener Antisemitismus aufgebaut. Wenn wir den Sprung jetzt machen nach heute, dann kann man sagen, auch hier nach 1991 eine Gesellschaft, die keine klare Orientierung mehr hatte nach dem Wegfall des Kommunismus und wo auch hier nationalistische Gruppierungen nun versucht haben, an diese Tradition des neuen ungarischen Antisemitismus anzuknüpfen und die Juden verantwortlich zu machen dafür, dass es eine Wirtschaftskrise gibt, dass immer noch Ex-Kommunisten an der Regierung sind, dass es große politische Probleme gibt. Und die versuchen jetzt mit dem Kampf gegen die Juden in Ungarn eine spezifisch ungarische nationale Identität zu konstruieren. Und hier haben wir in der Tat Formen, die Sie vorhin auch schon mal angesprochen haben. Es gibt Zeitungen, die ganz offen antisemitisch sind, die der Oppositionspartei Fidesz nahestehen und von daher ein hohes politisches Gewicht haben. Auf der anderen Seite muss man aber auch hier sagen, es ist eben nicht salonfähig, denn nicht nur die Regierung, die ungarische Regierung, nimmt dagegen Stellung, sondern auch große Teile der Öffentlichkeit. Man muss natürlich jetzt schauen, in der Wirtschaftskrise, Ungarn ist ja praktisch bankrott, ja, da kann ich mir vorstellen, dass diese Judenfeindschaft nochmal ganz stark an die Oberfläche kommt. Dennoch, von der öffentlichen Diskussion her, denke ich, dass hier massiv auch dagegen gewirkt wird.
Schauen wir nochmal hinüber nach Polen, Herr Haumann. Auch hier müssen wir von einer ziemlich üblen Geschichte und von einer wahrscheinlich eher mangelhaften Geschichtsaufarbeitung ausgehen. Also Hitler-Deutschland 1938 mehr als 17.000 Juden polnischer Abstammung nach Polen ausweisen wollte, da ließ der Staat sie nicht einreisen. Ist das auch im Sinne der Tradition des Antisemitismus in Polen?
Und zunächst muss man mal sagen, 1939 hatte sie dann doch einreisen lassen. Es steht hier, kommen wir gleich noch drauf, sicher auch in dieser Tradition, aber nicht nur, man hat ganz aktuelle Gründe, dass der polnische Staat damals die Zahl der Juden nicht vergrößern lassen wollte durch die Wiedereinreise der im Ausland befindlichen Juden polnischer Staatsbürgerschaft und wollte erreichen, dass Juden auch auswandern. Das steht aber, muss man auch klar sagen, in der damaligen Tradition. Also die Schweiz hat nichts anderes gemacht, hat auch nicht mehr Juden hereinlassen wollen, auch als es dann wirklich ernst wurde. Oder die Türkei hat Staatsbürger jüdischen Glaubens nicht wieder hereingelassen in der damaligen Zeit. Oder denken Sie an die Konferenz von Evian 1938, wo fast alle Staaten dasselbe gemacht haben. Dennoch, man soll es nicht verharmlosen. Es gab diese Tradition des Antisemitismus und nach dem Tod des Staatsführers Piłsudski Mitte der 30er Jahre haben rechte, konservative, reaktionäre Kreise stärkeres Gewicht bekommen in Polen und haben auf das, was ich vorhin schon sagte, diese verengte Nationstheorie zurückgegriffen, dass ein Jude, der sich zu seiner jüdischen Kultur bekennt, eigentlich nicht Pole sein kann. Immer widersprochen von Linken, von Liberalen, aber es war zeitweise eben doch eine starke Tradition und die hat dann sicher in dieser Zeit und auch im Zweiten Weltkrieg und auch danach eine wichtige Rolle gespielt bis heute.
Immerhin hat man ja auch hinterher erst herausgefunden, dass es nicht nur Pogrome von Deutschen gab gegen Juden in Polen, das war auch etwas, was man sehr lange verdrängen wollte.
Ja, das wissen wir heute durch viele Zeitzeugenberichte und Untersuchungen von Wissenschaftlern, dass es Denunziation, Verrat, Beteiligung an Morden bis hin eben zu Massenmorden, auch an denen Polen beteiligt waren, nicht jüdische Polen beteiligt waren, gegeben hat. Aber man muss auch immer wieder auf der anderen Seite betonen, wenn Sie an die sogenannten Gerechten der Völker, die in Yad Vashem in Israel geehrt werden, denken, die größte Zahl stellen dort die Polen.
Wenn man jetzt bedenkt, dass vor dem Holocaust in Polen mehr als 3 Millionen Juden gelebt haben, heute sind es gerade noch 15.000, das sind ja erschreckende Zahlen. Es ist eine kleine Minderheit, die keinen großen Einfluss, keine Macht hat. Und trotzdem ist manchmal auch so in Wahlkämpfen und so der Eindruck naheliegend, die Juden würden ein ganz großes Problem im Land darstellen. Hat man auch hier aus Geschichte nichts gelernt?
Ich bin sehr oft in Polen und es liegt mir wirklich fern, die massiven antijüdischen Äußerungen und auch manchmal Aktionen, die es dort gibt, zu verharmlosen. Auf der anderen Seite ist meine Überzeugung, dass es in wohl keinem anderen Land derzeit so intensiv diskutiert wird und offen diskutiert wird innerhalb der Bevölkerung, was hier im Zweiten Weltkrieg und danach geschehen ist. Also die Erinnerung an diese Massenmorde, die durch das Buch über Jed Wabner von Gross ja herausgekommen ist, hat zu einer Diskussion geführt. Eine zweite Diskussionswelle ist gekommen, nachdem noch einmal lange bekannte Beteiligung von Polen an Pogromen nach 1945 in die Öffentlichkeit hineingekommen sind oder auch, was jetzt gerade diskutiert worden ist, die antijüdische Welle 1968, die von der Kommunistischen Partei selbst gekommen ist, die zur Auswanderung sehr vieler Juden nochmal geführt hat. Auch das wird intensiv diskutiert. Also hier, glaube ich, kann man nicht sagen, es wird etwas unter den Tisch gekehrt, sondern im Gegenteil, man sucht jetzt gerade, sich dieser Verantwortung auch zu stellen. Es wird natürlich polarisiert diskutiert, es gibt auch viele Versuche, das wieder abzuwehren und anders zu bewerten. Aber was ich faszinierend finde, wie hier auch doch sehr beeindruckend nach der Verantwortung, nach der moralischen Verantwortung auch der Polen im Zweiten Weltkrieg und danach gefragt wird. Und hier, glaube ich, hat sich in den letzten 10 Jahren sehr viel in Polen getan.
Wie beobachten Sie die Diskussion über die Vergangenheit in der katholischen Kirche?
Auch hier hat sich, glaube ich, auch sehr viel getan. Ich habe hier auch Diskussionen geführt in Krakau mit Vertretern der katholischen Kirche. Es gibt hier immer noch eine ganze Menge von Priestern, die man als judenfeindlich bezeichnen muss und die auch öffentlich sich immer wieder so ausdrücken. Aber im Unterschied etwa zur ersten Nachkriegszeit und natürlich auch der Zeit vorher, als die Spitze der katholischen Kirche sich judenfeindlich geäußert hat und dadurch den offenen antisemitischen Aktionen sozusagen die Legitimation verlieren, ist das heute nicht mehr der Fall. Es gibt in Polen einen christlich-jüdischen Dialog zur sogenannten Judenfrage. Es gibt eine intensive Diskussion innerhalb der katholischen Kirche in Polen über diese Problematik. Und ich glaube, hier beginnt man doch sehr aus der Geschichte zu lernen.
Man lernt aus der Geschichte, auf der anderen Seite haben wir von Ihnen jetzt gehört, dass in Ländern wie Ungarn und Polen, wir haben jetzt einfach mal die zwei vor allem rausgezogen, auch 70 Jahre nach der Reichskristallnacht Juden häufig als Projektionsfläche für Ängste, für Sorgen, für Probleme dienen. Muss man eigentlich sagen, aus Ihrer Erfahrung heraus, dass es so etwas wie einen ewigen Antisemitismus gibt und geben wird?
Als Historiker muss ich da natürlich eigentlich sagen, nein, Dinge können sich ändern in der Geschichte. Sie ändern sich aber nur, indem Menschen sich ändern und die Einstellung von Menschen sich ändern und wir alle daran arbeiten. Dass in Krisen, die für viele Menschen, für uns alle ja oft sehr schwer verständlich sind, dass da nach Sündenböcken, nach einsehbaren Hintergründen gesucht wird, ist verständlich und dann sind es oft traditionelle Formen wie die Judenfeindschaft, die wieder zum Vorschein kommen, die wieder hervortreten. Es gibt natürlich auch ganz andere, die Roma, die solche Projektionsflächen bilden oder Fremde überhaupt oder auch ganz andere Dinge. Die Konflikte führen dazu, dass immer wieder alte Muster zum Vorschein kommen, dass man sich auf alte Muster beruft, um sich etwas zu erklären. Die Erfahrungen mit der Bekämpfung des Antisemitismus in der Vergangenheit hat eigentlich erkennen lassen, dass rationale Argumente für sich genommen, wissenschaftliche Forschung für sich genommen, keine besondere Veränderung von Einstellungen herbeiführt. Man kann immer dann sagen, ja, das sind Ausnahmen oder ich habe es anders erlebt oder es kommen eben diese Muster wie Juden sind für Ritualmorde verantwortlich, die immer heute noch eine Rolle spielen oder die Protokolle der Weisen von Zion werden wieder zitiert, dass die Juden eine Weltverschwörung machen. Man sieht es doch an den amerikanischen Bankern und Unternehmern und so weiter. Also hier braucht es aufbauend auf den Forschungen, die gemacht werden in Osteuropa wie hier auch in Westeuropa, eine intensive Überzeugungsarbeit. Es braucht konkrete Erfahrungen, etwa durch Zeitzeugen, Berichte. Dies halte ich für ganz besonders wichtig, dass man eben nachvollziehen kann, was Juden oder anderen Betroffenen geschehen ist. Solche Aktivitäten sind nötig, Handlungen, gemeinsame Handlungen, dann kann vielleicht immer in kleinen Schritten auch dieses Grundproblem unserer Geschichte überwunden werden.
Nicht nur Vergangenheit. Über den Antisemitismus in Osteuropa diskutierte Hans-Jörg Schulz mit Heiko Haumann, Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Basel. Haumanns Standardwerk über die Geschichte der Ostjuden ist bei DTV erschienen.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.